Die Zeit fliegt und heute gibt es hier schon das letzte Sommerspecial. Das heißt auch, dass die Ferien sich dem Ende nähern und für viele der Alltag wieder so richtig losgeht. Und damit auch die regulären Folgen, in denen ihr wie gewohnt von drei Kolleginnen und Kollegen aus der Lokalredaktion hört, was in der Woche so los war in der Stadt, welche Events anstehen und wo es die neuesten Foodtrends zu probieren gibt. Heute aber liegt der Fokus noch einmal auf den Menschen und Organisationen, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass im schönsten Falle alle gesehen, gehört und aufgefangen werden. Ich habe mal wieder mein Aufnahmegerät eingepackt und bin nach Friedrichstadt gefahren. Da war ich zu Gast bei Housing First, der Initiative, die sich darum kümmert, dass Menschen, die ohne festen Wohnsitz sind, wieder die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen vier Wände zu beziehen. Mit Hannah Veit und Oliver Ongaro habe ich über ihre Arbeit, die Herausforderungen und den aktuellen Stand der Dinge gesprochen. Davor hört ihr, wie immer, welche Themen in der vergangenen Woche die Lokalredaktion beschäftigt haben. Alexander Esch berichtet, wie es um die Umrüstung der historischen Gaslaternen steht, wie der Ausbau der Radwege vorangeht und warum ein schon lange bestehendes Gartencenter im Norden der Stadt schließen muss. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 436 und der Rhein steht bei 47 Zentimeter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kormann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen dürfen, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen können oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun unter rheinpegel@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844 erreicht ihr uns. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Die Umrüstung der historischen Gaslaternen, die überall in der Stadt zu finden sind, hat seit Beschluss derselben für viel Diskussionsstoff gesorgt. Sind die Lampen doch ein wichtiges Zeugnis der Geschichte Düsseldorfs als Industriestandort. Dennoch ist eine Modernisierung nötig. Dazu gehört, dass die Leuchtmittel von Gas zu LED-betriebenen Lichtern getauscht werden. Fest steht, dass 220 Laternen im Hofgarten unberührt bleiben. Wie es um die restlichen 12.500 steht und welche Rolle die Kosten von 125 Millionen Euro im langsamer als geplant laufenden Prozess spielen, das erklärt Alexander Esch. Auch langsamer als gedacht geht der Ausbau der Radleitroute und den damit verbundenen Radwegen durch die Viertel voran. Und auch hier spielen Kosten eine Rolle. Alexander kennt die Details und den aktuellen Stand. Aus ihrem Gartencenter in Wittlar heraus sorgen Stefanie Ilberts-Windhöfel und ihr Mann Michael für die Bepflanzung sicher einiger Gärten, Terrassen und Balkons in der Stadt. Zum Ende des Jahres geben sie ihr Geschäft allerdings auf. Der Grund? Das sanierungsbedürftige Gebäude der Gärtnerei. Da der Verpächter keine weiteren Investitionen tätigt, hat das Paar den Pachtvertrag nicht verlängert. Was die Zukunft bringen kann, auch darüber habe ich mit Alexander gesprochen. Lieber Alex.
Hallo Tosja.
Hi, wir sind uns, das möchte ich der Transparenz halber hier verlauten, remote zugeschaltet, mal wieder. Wie geht's?
Ganz gut, und selbst?
Mir geht's super. Ich bin ja bekennende Herbstliebhaberin und so langsam, ich weiß, das wollen jetzt ganz viele Leute nicht hören, geht's ja irgendwie los, ne? Am Horizont sieht man schon das goldene Herbstlicht, die Luft wird so ein bisschen crispy. Das gefällt mir sehr gut. Auch. Oder obwohl es jetzt abends dann auch tatsächlich sukzessive immer früher dunkel wird. Was ja nicht so viel ausmacht, weil es gibt ja genug Dinge, die mir den Weg leuchten durch die Stadt. Zum Beispiel unsere Straßenlaternen.
Mhm. Sensationeller Übergang, muss ich sagen.
Oder?
Ich bin beeindruckt.
Ja, pass mal auf. Was trotzdem, das hier alles noch?
Trotzdem kann der Herbst echt noch auf sich warten lassen. Also ich finde,
da sind ja alle geteilter
Meinung. Super, bei allen Problemen, die der in diesem Jahr auch mit sich gebracht hat, das kann ich schon auch nachvollziehen, aber ich finde das schon auch richtig gut, wenn es lange hell, lange warm und so weiter ist. Aber das nur am Rande. Ja, und du bist jetzt aber trotzdem vom Sommer auf die Gaslaternen rübergewandert. Und ja, wir haben ja nochmal jetzt auch ein bisschen die Ferienzeit genutzt, um dann kann man nochmal so auch so Geschichten einfach so auf Stand bringen, die so laufen in der Stadt. Und die Gaslaternen sind natürlich ein Thema, das uns über Jahre immer wieder beschäftigt hat.
Ja, und auch für Zunder gesorgt.
Ja, genau, richtig. Also es gab unterschiedlichste Entscheidungsstadien, wie viele denn erhalten bleiben sollen. Vor ein paar Jahren sollten ja eigentlich einmal 10.000 wirklich auch stehen bleiben als Denkmal in der Stadt, das eben auch an die Industriegeschichte Düsseldorfs erinnert, die ja sehr bedeutend für die Stadt war, diese ganze Röhrenindustrie im 19. Jahrhundert, die der Stadt einen irren Schub gegeben hat. Aber es gab dann eben in der Corona-Zeit oder danach auch einen neuen Beschluss, wonach eben nur noch im Hofgarten 220 Gaslaternen übrig bleiben wollen. Hintergrund war eben auch, dass man viel sensibler für dieses Thema Gas war, Gas sparen und am Ende auch die wirtschaftlichen Berechnungen der Stadt darauf hinausliefen, dass es eigentlich besser ist. Wir gehen jetzt auf LED, versuchen aber in möglichst großem Stil das historische Äußere der Laternen zu erhalten.
Das ist ja nämlich die Sache, ne? Die werden ja nicht abgesägt und irgendwie weggepackt, sondern es geht ja am Ende in den meisten Fällen um die Leuchtmittel, richtig? Also ob die jetzt mit Gas oder LED betrieben
schon
werden.
Aber schon neue Laternen, die dann nachgebaut wurden, die dann ersetzt werden. Da wird nicht einfach nur eine neue Birne reingeschraubt oder so, das geht meistens nicht. Oder das geht eigentlich.
Aber der Look bleibt erhalten. Also das ist irgendwie.
Der Look bleibt erhalten. Ja. Da sagen natürlich die Gaslichtfreunde sagen natürlich ja, aber eigentlich bleibt es nicht erhalten, weil dieses neue Licht, selbst wenn das warm, weiß und so weiter, dieses LED kriegt es nicht hin. Dieses besondere.
Hast du mal einen Vergleich Atmosphäre gemacht?
Des Gaslichtes herzustellen. Ich hab's mir schon angeguckt. Ich bin da nicht so sensibel für diesen Unterschied. Also man sieht es dann schon, aber es gibt auch dann natürlich jetzt Fortschritte in dem, wie diese neuen Laternen sein können. Die sind ganz neu, das habe ich mir dann auch noch nicht wirklich im großen Stil angeguckt, wo es das schon gibt. Das müsst ihr auch nochmal tun. Gibt es ja in Ella beispielsweise schon so Straßenzüge, die umgerüstet sind.
Ja. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand, beziehungsweise das war so ein bisschen der Anlass für dieses Neue nochmal hingucken? Also zum einen die Zahl. Also
man kommt nicht so schnell voran, wie man das erhofft hätte bei der Stadt, aber man ist jetzt noch bei 12.500 Laternen. Also es sind so 1.000 geschafft worden, jetzt nach diesem Entscheid von vor 2 Jahren. Und man sieht, Das geht nicht mal so eben, ne? Dass man jetzt.
Und warum? Also was ist da der
Gaslaternen entfernt? Ja, was ja aufwendig ist, ne? Jede einzelne Laterne muss ja angesteuert werden und so.
Und das war von vornherein klar oder war das eine Überraschung und hat irgendwie ein bisschen ausgebremst oder war klar, das wird auch mit allen Abstimmungen hin und her und dann doch nochmal überlegen oder doch nochmal vielleicht verhandeln, hier bleibt was stehen oder hier wird doch nicht ausgetauscht.
Nee, darum geht es nicht. Es geht einfach um die Umsetzung. Man stellt schon auch fest, dass mehr und mehr Gaslaternen auch Probleme verursachen, dass dann plötzlich bei Überprüfungen sich rausstellt, ja, da müssen wir jetzt aber zuerst handeln, weil da funktioniert es nicht mehr richtig oder da muss man ran. Und dann werden natürlich auch so Pläne durcheinander gewirbelt, die dann auch nochmal für Verzögerungen sorgen können.
Ja, wie ist das kostenmäßig? Also wir wissen ja alle, dass es in der Stadt gerade ein bisschen knapp ist. Kommt das auch noch dazu oder ist das ein Etat, der, ja, weil er irgendwie schon 2023 beschlossen wurde, unantastbar ist? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die zu einer klaren Antwort führt, weil sonst würden ja auch andere Etats nicht angefasst. Aber ist da irgendwie, sind die safe, diese, ja, die zu erwartenden Kosten oder?
Ja, die Stadt sagt, die Kosten kommen sowieso, auch wenn man jetzt die Gaslaternen stehen lassen würde, dann müsste man sie halt sehr aufwendig sanieren. Und man muss auch noch, diese Gasart wird ja gerade auch noch umgestellt in der Stadt. Das geht ja auch so peu à peu. Also das würde gar nichts sparen. Aber es ist schon eine immense Summe, wie ich finde. 125 Millionen Euro werden es am Ende wohl rund roundabout sein, die es kostet, diese Gaslaternen zu ersetzen, über die Jahre hinweg. Aber klar, das ist schon auch ein Wort und eine Belastung auch für den städtischen Haushalt. Ja. Das wird so von Jahr zu Jahr wird das dann eingeplant. Das geht nicht auf einmal weg, sondern immer das, was pro Jahr dann geplant ist, wird dann auch in einem Haushalt vermerkt.
Ja, jetzt komme ich nochmal auf diese Summe von 12.500, ursprünglichen Laternen und dann 220, die irgendwie im Hofgarten bleiben sollen. Das ist ja schon eine recht große Schere. Wurde da viel diskutiert? Also wie kam es am Ende zu dieser Zahl? Warum nicht 250? Warum nicht 1.000? Also was ist da Warum?
Ja, man hat sich einfach einen Bereich genommen, der besonders wertvoll oder besonders prominent in der Stadt ist. Und das ist eben der Hofgarten, auch ein Gartendenkmal mitten in der Stadt. Und dass man dafür hat man sich entschieden, das im Hofgarten zu erhalten. Und da sind es eben 220. Denn daher kommt die Zahl am Ende. Ja. Ob das am Ende so ausreichen wird, da kann man noch ein kleines Fragezeichen machen, weil das ja alles auch genehmigt werden muss. Wie gesagt, das die Gaslaterne steht unter Denkmalschutz. Es war zuletzt so, dass am Ende das Ministerium entscheiden musste, darf die Stadt hier die ersten 4.000 auch dann ersetzen? Und in diesem oder während dann dieses grüne Licht irgendwann gegeben wurde, gab es gleichzeitig aber schon so eine kleine Hausaufgabe an die Stadt. Ja, aber ihr müsst schon nochmal euer Konzept da überdenken und ein bisschen mehr den Denkmalschutz berücksichtigen. Mhm. Das ist nicht konkreter geworden, aber man kann so ein bisschen rauslesen, jetzt einfach das so durchzuziehen und wenn der Antrag für die nächsten 9.000 kommt, dass das Ministerium vielleicht sagt, nee, das reicht uns nicht. Also vielleicht kommen doch noch 2-3 andere Gebiete in der Stadt dazu. Ist jetzt aber reine Spekulation.
Ja, das grüne Licht oder das warm-weiße Licht, je nachdem. Ich habe dazu nämlich auch eine Frage zu den Stadtteilen beziehungsweise zu den Bereichen. Wenn man so jetzt zu dem aktuellen Stück, wenn man da so ein bisschen drin rumliest oder auch so, sind ja bislang irgendwie Bereiche, die so ein bisschen nicht unbedingt im Stadtzentrum sind. Ne? Also es ist Eller, es ist Hassels, Herd, Lörrick, Flingern, Süd, also alles ein bisschen eher am Rand. Ist das weil klar ist, dass im Stadtkern auch noch mal mehr für Diskussionen vielleicht gesorgt ist, weil es da noch präsenter ist? Oder ist das einfach, man arbeitet sich sozusagen von außen nach innen? Weil in der Stadt Kern so viel los ist. Wenn man da jetzt auch noch Laternenbaustellen kreiert, dann ist vielleicht ein bisschen Overkill.
Ja, das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das weiß ich nicht, ob das auch eine strategische Überlegung ist bei der Stadt im Hintergrund. Also am Ende geht es, glaube ich, eher darum, wie läuft diese Gasumstellung gerade in der Stadt und wo muss man sowieso Laternen anfassen und geht danach. Ne?
Okay, das heißt, da geht es einfach weiter, langsamer als gedacht, vielleicht als von manchen gewünscht. Ich meine, die Leute, die sich wünschen, dass diese Laternen erhalten bleiben, denen kommt das ja vielleicht ganz entgegen, dass das dann noch ein bisschen dauert. Ne? Dann hat man noch länger was davon. Man kann ja immer alles von beiden Seiten
sehen. Die Stadt
sagt
so 2035 wäre noch ein Ziel. Das halte ich schon auch für relativ sportlich, wenn man das bis dahin geschafft haben will. Aber ja, das ist so ein grober Zeitrahmen, in dem wir uns bewegen. Ja. Also wir werden noch sehr lange Zeit auch Gaslaternen auch in ein bisschen größerer Zahl in Düsseldorf haben als nur die 220 im Hofgarten.
Ja, diese Gaslaternen zum Beispiel im Hofgarten leuchten ja auch entlang der Radwege, über die man sich durch die Stadt bewegen kann. Es waren jetzt hier so viele, im wahrsten Sinne des Wortes, Vehikel, Alex. Also ich hätte mich jetzt langhalten können an den beleuchteten Radwegen, an den Projekten, die gerade in der Stadt noch, an den Stadtteilen, die man verbindet durch die Radwege. Wir sprechen wieder mal über die Radwege in dieser Stadt, weil es ja tatsächlich ein wichtiges und auch irgendwie nicht enden wollen oder sollendes Thema ist. Und dass der Bau irgendwie etwas langsamer auch da vorangeht als gedacht, ist klar. Es werden weniger Kilometer gemacht. Du schreibst in dem Stück dazu auch, es gibt ja die ein oder andere Ausbremsung. Also ich bin hier nicht die Einzige mit den, mit den Wortwitzen.
Ja, immerhin muss man andersrum auch sagen, dass da waren schon auch Tiefpunkte erreicht in den letzten Jahren, wo sehr, sehr, sehr wenig passiert ist. Also wo man faktisch noch nicht mal 9 Kilometer an Radwegen geschafft hat und das überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Form übereinzubringen war mit den Zielen, die man ja eigentlich auch politisch und auch als Stadt vereinbart hatte. Insofern ist das jetzt ein bisschen besser geworden. Ne? Also es war jetzt ja einmal eine Bilanz des letzten Jahres und auch ein Ausblick, was kommt denn jetzt als nächstes. Und insofern kommt man jetzt doch auf einige Kilometer, die da neu sind. Duisburger Straße zum Beispiel ist so brandneu. Und natürlich auf diesen beiden großen Radleitrouten ist ja schon auch einiges passiert. Hansaallee entlang und so, wo ja auch viele Parkplätze weggefallen sind, dass diese Ost-West-Verbindung und aber auch diese Nord-Süd-Achse vom Landtag aus vor allem bis hin dann so ein Südring, die ist mehr oder weniger auf weiten Teilen ja auch fertiggestellt worden. Das waren auch große Strecken. Also da ist schon auch ein bisschen was passiert, aber ja, also auch zum Beispiel Moltke-Straße, das wird seit Jahren immer wieder weitergeschoben. Es gibt weiterhin, läuft die Umsetzung träger, als eigentlich die Beschlusslagen sind. Was jetzt noch erschwerend hinzukommt, sind tatsächlich die Finanzen, über die wir da gerade schon gesprochen haben. Das hat die Stadt sehr betont, dass viele Projekte wirklich einfach jetzt unter finanziellem Vorbehalt stehen und man sehen muss, was lässt sich da eigentlich von dem, was jetzt noch was man noch vorhat, umsetzen.
Ja, was ich mich gefragt habe, und das sind dann vielleicht auch immer nur kürzere Zeiträume, aber ob die trotzdem reinhauen, ist, wenn es so unfassbar heiß ist, wie es in den letzten Wochen, Monaten einfach mal war, und da dann vielleicht auf Baustellen pausiert wird, also kommt sowas auch dazu oder ist das verschwindend gering, der Arbeitsausfall, der dann da sozusagen vonstatten geht? Also das habe ich schon mitbekommen an so ein paar Stellen in der Stadt, wo ich dann auch mal nachgefragt habe, dass da irgendwie Bauarbeiten verständlicherweise und wahrscheinlich auch völlig richtigerweise pausiert wurden, einfach weil es zu heiß war. Macht sowas auch was aus, so ein bisschen unberechenbare Faktoren, oder ist das einfach gar nicht so gewichtig, weil
ja, ich glaube, es spielt nicht, am Ende nicht so eine große Rolle. Die Probleme liegen da schon an anderer Stelle. Und da gab es eher Umsetzungsprobleme bei der Verwaltung struktureller Art. Also insofern kann das im Einzelfall natürlich mal eine Rolle spielen, gerade wenn es dann.
Aber jetzt nicht so ausschlaggebend.
Nee, genau.
Und du sagst gerade, also es gibt irgendwie Probleme und die Beschlüsse sind da und es wird langsam umgesetzt. Das ist ja jetzt auch schon seit einer Weile so. Trotzdem geht es ja voran. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die positive Seite gucken, hörst du auch in deiner Rolle von RadfahrerInnen, die irgendwie glücklich sind über diese Wege? Also kommt das, was es gibt, gut an? Wird das gut genutzt? Funktioniert das gut auch im restlichen Straßenverkehr? Also sind die AutofahrerInnen sich bewusst? Ich zum Beispiel fahre auf der Duisburger Straße tatsächlich fast jeden Tag lang. Mhm. Ich finde super. Ich fühle mich sicherer tatsächlich. Ich fühle mich da ein bisschen, ich werde manchmal ein bisschen forsch, weil ich denke, nee, das ist hier meine Strecke, ne? Wie auf der Fischerstraße ja auch oder dann hinten zum Freilichtgradplatz und so. Fährt sich angenehmer und man hat irgendwie so seinen Platz. Also sind das Rückmeldungen, die dann aus der RadfahrerInnen-Community kommen? Oder
das wird eine spannende auch noch Frage da
irgendwelche
sein.
Mängel oder so?
Das wird eine spannende Frage sein im Hinblick auf den nächsten, Fahrradklimaindex, glaube ich. Also da gibt es ja immer Umfragen, die der ADFC macht, wo ganz verschiedene Dinge abgefragt werden. Und da hatte die Stadt sich eigentlich auch mal zum Ziel gesetzt, sich deutlich zu verbessern in diesen Umfragen. Und das war bei den letzten Umfragen, ich glaube, die sind alle 2 Jahre, bin ich ganz sicher, sind die durchgeführt worden und hat aber es nicht so richtig zu Verbesserungen geführt. Das wird spannend sein, ob da wirklich bei den Fahrradfahrern das auch ankommt und ein anderes Gefühl auch entsteht. Weil ich glaube, das ist ja gar nicht gering zu schätzen. Ne? Es geht am Ende darum, dass sich die Menschen auch sicher fühlen, wenn sie aufs Fahrrad steigen in der Stadt. Solange sie das nicht tun, werden sie auch das Fahrrad nicht nutzen. Ne? Und dass man insgesamt als Stadt und auch eigentlich durch die Bank, bis auf die AfD muss man sagen, aber sonst eigentlich alle Parteien das wollen, dass mehr der Umweltverbund, der sogenannte, genutzt wird, also dass mehr zu Fuß gegangen wird, mehr der ÖPNV, mehr Fahrradfahrer in der Stadt, mehr diese unterschiedlichen Mobilitätsformen genutzt werden, weil eben nur Autofahren dazu führt, dass man hier wirklich an Infrastrukturgrenzen gerät. Insofern ist es natürlich schon wichtig, dass die Leute sich auch sicher fühlen und auch mehr Leute am Ende aufs Rad steigen.
Wie ist das eigentlich? Sind diese E-City-Roller auch, ist für die auch die Radwege?
Ja.
Sind ja auch zwei Räder. Also die, das ist.
Werden auf Radwegen benutzt und können ja auch nur 20 fahren. Sind ja da gedeckelt. Andererseits, das ist ja nochmal eine ganz andere Debatte. Das zeigt sich ja doch sehr stark, dass die Unfallrisiken oder das höhere Unfallrisiken mit diesem Verkehrsmittel verbunden sind als beispielsweise mit einem Fahrrad. Und da jetzt ja auch neue Pflichten auch kommen werden bei der Nutzung von E-Scootern.
Ja, also das heißt auch da, ähnlich eigentlich wie bei den Gaslaternen, die Routen sind gelegt. Es kann weitergehen, aber es dauert einfach ein bisschen aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Aber es gibt jetzt keine Riesen...
Ja, und das Geld muss da sein. Das ist das große Fragezeichen jetzt am Ende bei all dem, was jetzt noch kommen soll. an nächsten Projekten.
Wenn wir schon beim Thema Geld sind, das ist ja nicht nur bei der Stadt manchmal knapp, sondern auch bei Privatpersonen oder Unternehmen. So jetzt eine Nachricht aus dem Düsseldorfer Norden. Da ist das Geld knapp geworden. Das tatsächlich recht beliebte, würde ich sagen, Gartencenter in Wittlar, Böhmann-Ilvert, muss schließen.
Ja, du hast gesagt, dass du da mehrfach warst.
Da haben wir früher immer oder jetzt auch noch für die Terrasse, für den Garten irgendwie Pflanzen gekauft. Also ich sag mal so, an mir lag es nicht.
Ist ja auch nicht so, das klang jetzt ein bisschen durch, als ob die jetzt quasi insolvent wären oder so oder da zu wenig Kunden waren. Das Problem war ein bisschen anders gelagert. Am Ende lag es wahrscheinlich auch am Geld, aber es war eben so, dass der Verpächter des Grundstücks nicht bereit war zu investieren. So hat das zumindest der Familienbetrieb Böhmann-Ilberts dann dargestellt. Und der Sanierungsaufwand ist aber so groß, dass man jetzt nicht einen nächsten Pachtvertrag über die nächsten 5 oder 10 Jahre schließen wollte und konnte, wenn man sagt, so geht es einfach auf Dauer nicht weiter, sondern hier regnet es schon durchs Dach und so weiter. Und wenn der Investor hier aber nicht bereit ist zu investieren, dann können wir hier unseren Kunden nicht mehr gerecht werden. Das ist eigentlich die Quintessenz.
Wenn du sagst, hier den Kunden und Kundinnen nicht mehr gerecht werden, das sät ja ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht woanders weitergeht. Es wäre ja auch nicht der erste Ortswechsel dieses Betriebes. Ne?
Das ist schon ein Problem. Also die haben auch nach anderen Standorten gesucht, haben aber nichts gefunden. Also es ist ein bisschen fraglich, ob das wirklich weitergeht, weil die ihren Mitarbeitern das ja auch gesagt haben, die werden alle sich neue Jobs suchen jetzt und so weiter. Also dieses Comeback halten die eigentlich nicht für möglich. Was es mal gab, ist das Samengeschäft in der Altstadt am Marktplatz, Böhmann-Ilberts. Das ist eben auch so der Ausgangspunkt für diese Familienunternehmensgeschichte. Irgendwann in den 30er Jahren gegründet. Und dann kam aber irgendwann parallel in den 80er Jahren dann der Standort an der Duisburger Landstraße hinzu, wo dann das Gartencenter eröffnet worden ist. Und das Geschäft in der Altstadt ist aber schon seit ein paar Jahren auch geschlossen.
Aber das ja nicht aus finanziellen Gründen oder so, sondern einfach, weil es sich dann nach Wittlar verlagert hat, richtig?
Ja, man hat das in Wittlar mit aufgenommen, aber das lief ja schon parallel. Also ich glaube, wenn das in der Altstadt noch so richtig gut funktioniert hätte, dann hätte man das vielleicht da auch weitergemacht. Aber das ist wahrscheinlich ja auch ein schwieriger Standort generell, um so ein Geschäft mit so dranhängender Logistik in diesem Maße dann auch umzusetzen weiter.
Auch schon vor einer ganzen Weile. Also dieses Geschäft ist ja, oder dieses Unternehmen ist in Düsseldorf schon durchaus länger verwurzelt, nicht wahr?
Ja, durch das Geschäft eben seit den 30er Jahren. Also das ist schon fast eine 90-jährige Unternehmensgeschichte, Familienbetrieb weiterhin. Ne? Also die Enkelin des Gründers führt das Geschäft. Also auch gar nicht so oft, dass es das gibt in der Stadt. Und das ist natürlich schon auch traurig, dass sowas dann unter diesen Umständen zu Ende geht. Das hat man den beiden auch angemerkt. Auch im Telefonat,
wie nah das hast du geht, das zitierst du ja auch, dass sie sagt, also Stefanie Elberts-Windhöfel, dass sie sagt, irgendwie das geht nicht, ohne ein paar Tränchen zu verdrücken, ne? Weil dann ja wahrscheinlich auch bei so einem Familienbetrieb, klar, das Team wahrscheinlich sehr familiär strukturiert ist und sich alle gut kennen und ja wahrscheinlich auch schon seit sehr langen Jahren da irgendwie.
Ja, absolut. Mehrere Jahrzehnte, manche, ne? Manche über, also einer über 30 Jahre wohl.
Ja, 24 Mitarbeitende sind, das ist ja jetzt auch nicht ein riesengroßes Team, ne? Also da kennt man sich sehr gut und so. Jetzt schreibst du ja das oder sagt sie ja auch, dass natürlich das vielleicht für die Leute, die jetzt dann gehen müssen oder da ihre Arbeit aufgeben müssen, die Aussichten gar nicht so schlecht sind, weil aufgrund des Fachkräftemangels tatsächlich GärtnerInnen und FloristInnen gesucht sind und gefragt sind. Das ist sogar bei mir schon angekommen. Also ich finde, das liest man relativ oft so, auch an Blumenläden, an Aushängen und so. Ne? Also vielleicht anders als in anderen Branchen ist es da dann gar nicht so aussichtslos, wenn man vielleicht auch nach längeren Jahren in einem Betrieb in schon einem etwas fortgeschritteneren Alter seinen Job verliert.
Die Frage ist, was die Familie jetzt dann macht. Ne? Also was gerade die beiden machen.
Genau, haben die dazu was gesagt?
Ja, sie wissen es nicht. Also es ist wirklich offen, das muss ich jetzt in den nächsten Monaten klären, kann ich mir auch vorstellen. Man ist so mittendrin, jetzt dieses Unternehmen auch weiterzuführen, den Mitarbeitern das erstmal mitzuteilen, das jetzt insgesamt öffentlich zu machen mit all den Folgen, jetzt eine Art Ausverkauf dann nach und nach auch zu organisieren, das ist ja nicht ohne. Insofern kann ich nachvollziehen, dass da das noch völlig offen ist, was die beiden jetzt
tun. Gibt es denn, genau, das hast du ja gerade schon gesagt, mit Abverkauf und so, gibt es einen Zeitrahmen? Und ja, was passiert mit all diesen Pflanzen und so? Also das sind ja, ich kenne ja den Laden, das ist ja riesig. Da gibt es ja wirklich, wirklich, wirklich Fläche um Fläche um Fläche mit irgendwelchen Blumen und Pflanzen, ja auch teilweise echt groß und aufwendig. Also genau, was passiert mit denen, die nicht verkauft werden? Haben die dazu was gesagt?
Ja, es wird jetzt nach und nach eine Art Ausverkauf geben, je nach Produktgruppe, war die Aussage des der Eigentümer oder der Betreiber. Was konkret an welcher Stelle erfolgt, glaube ich, steht selbst noch gar nicht so fest und auch welche Rabatte da möglich sind. Nur die legen schon auch Wert darauf, dass das Geschäft jetzt auch erstmal weiterläuft bis Ende des Jahres. Also auch den Weihnachtsbaumverkauf soll es weitergeben. Auch das Kürbisfest im Herbst und so weiter, Adventsausstellung, also all das, was man so kennt, wird es auch weiterhin erstmal geben. Und dann muss man sich als Kunde so ein bisschen auch vielleicht dann nochmal informieren, was genau eigentlich dann vielleicht bei dem Ausverkauf dann möglicherweise auch als Schnäppchen drin ist.
Ja, und vielleicht abschließend noch, also wenn jetzt da dieses Gartencenter dicht macht, wie ist eigentlich die Gartencenterlage in der Stadt? Also ich kenne tatsächlich das, dann kenne ich noch eins in Vollmerswerth, wo ich jetzt so intuitiv hinfahren würde, wenn ich irgendwie einen Buchsbaum brauche oder so, aber und jetzt nicht unbedingt im Baumarkt shoppen will. Du, ne? Ja, genau, ja, genau, Flairstraße.
Ja, das ist mir auch als erstes eingefallen. Bin ich jetzt nicht so der Experte, der dir die Lage so im Blick hat? Ich überlege gerade hier live mit irgendwie. Baumärkte sind natürlich zum Teil auch schon so aufgestellt, dass sie zumindest so, weiß nicht, Gartenhäuschen und Platten und so weiter ja auch alles und Gartengeräte auch anbieten. Aber wirklich die Pflanzen selber, na, weiß ich gar nicht. Müsste man wahrscheinlich die Gärtner... Reibetriebe, ja. Schneider gibt es, glaube ich, in Reißholz.
Ja, so ein bisschen dann am Stadtrand, ne? Ja.
Wie die, was die so für Bezugsquellen auch haben.
Ja, weil das finde ich auch irgendwie spannend. Also das ist jetzt nichts, was ich ja in jeder Straßenecke irgendwie mir einfällt, wie du auch schon sagst.
Ne? Das stimmt, du hast recht, ja.
Aber das heißt, mit der Schließung, ja, gibt es dann noch eins weniger und wie du ja auch eben schon mich direkt in meiner Hoffnung gestoppt hast. Es sieht auch nicht so aus, als würde das nochmal umgedreht werden können. Da heißt es jetzt quasi, unterstützen, solange es noch geht und vielleicht als Win-Win-Situation die ein oder andere Pflanze sich da jetzt in den nächsten Monaten noch besorgen und der ein neues Zuhause geben. Und wenn die InhaberInnen was Neues planen oder irgendwo doch nochmal neu eröffnen, werdet ihr uns ja sicher darüber auf dem Laufenden halten, nicht wahr?
Jawohl.
Wunderbar. Lieber Alex, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen und keine Computerbildschirme und Kopfhörer zwischen uns haben.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Was ist eigentlich euer All-Time-Favorite bei Filmen? Ich habe ja ein kleines Faible für Tanzfilme. Und da werde ich fündig. Im Altus Open-Air-Kino könnt ihr nicht nur aktuelle Kinofilme schauen, sondern auch echte Klassiker wie Mamma Mia oder Dirty Dancing. Die kennt man vielleicht schon von zu Hause auf der Couch. Aber auf einer 400 Quadratmeter großen Leinwand mit Blick auf den Rhein und bei Nacht ist das echt nochmal ein ganz neues Erlebnis. Und wenn ihr jetzt sagt, im Kino möchte ich lieber etwas ganz Neues sehen, dann habt ihr auch dazu die Chance. Gleich zwei Previews könnt ihr nämlich im Altus-Kino schon vor dem offiziellen Start schauen. Meine Empfehlung ist da, Das gewisse Etwas am 2. September, präsentiert von der Rheinischen Post. Tickets und das komplette Programm gibt's unter altus-kino.de. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Viel Spaß!
So, Seit 2021 sorgt Housing First dafür, obdachlose Menschen in feste Wohnungen zu bringen. Private Eigentümerinnen und Eigentümer, Investorinnen und Investoren sowie Wohnungsbaugesellschaften können dafür Wohnraum zur Verfügung stellen, den das Team des Vereins dann vermittelt. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeitenden um alle Belange und Hilfestellungen, die in einem solchen Prozess vonnöten sind. In den Büroräumen auf der Herzogstraße habe ich mit Hannah Veit und Oliver Ongaro gesprochen über ihre Arbeit, ihr Engagement, die Herausforderungen und auch schönen Momente in ihrem Arbeitsalltag. Wieder einmal bin ich auf mein Fahrrad gestiegen und durch die Stadt gefahren und bin erneut in einem Hinterhof gelandet, was ich ja immer ganz besonders schön finde. Auch heute habe ich zwei wunderbare Gäste und wie ich immer sage, es ist ja viel einfacher und auch sinniger, wenn ihr euch selber vorstellt, weil ihr wisst ja noch viel besser, wer ihr selber seid als ich. Also bitte, fangen wir mit dir vielleicht mal an.
Ja, super gerne. Genau, Hannah Veit. Ich bin hier bei Housing First Düsseldorf Sozialarbeiterin.
Da bin ich nämlich, genau.
Genau, Sozialarbeiterin seit genau 3 Jahren. Also ich hatte jetzt mein 3-jähriges Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. genau, und bin hier im Bereich wohnbegleitende Hilfen, nennen wir das. Das heißt, obdachlose Menschen, die hier eben begleitet durch uns in eine Wohnung ziehen. Und danach, sage ich mal, fängt so richtig an, mache ich alles Mögliche mit dem.
Ja, da gehen wir bestimmt gleich noch ein bisschen näher drauf ein, was das bedeutet, wie der Alltag aussieht, wenn es überhaupt einen gibt in diesem Job. Genau, und ja, auch die ganze Organisation stellen wir noch ein bisschen genauer vor. Aber davor bitte der zweite Gast in dieser Runde.
Ja, mein Name ist Oliver Ongaro. Ich bin seit 24 Jahren beim Straßenmagazin 50/50 und habe als Streetworker angefangen, mache mittlerweile auch viel Öffentlichkeitsarbeit und leite jetzt mit eins der größeren Projekte von uns, Housing First Düsseldorf, und mache eher die Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierungsarbeit und so Sachen.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen, wie gesagt, hier auf der Herzogstraße. Und vielleicht, weil du es gerade schon angerissen hast, 50/50, da gibt es natürlich eine Verbindung. Vielleicht stellst du Housing First und die ganze Idee dahinter mal ein bisschen vor.
Ja, vor 9 Jahren hat unsere ehemalige Kollegin Julia von Lindern gesagt, in Amerika gibt es ein Programm, das heißt Housing First. Die geben da wirklich obdachlosen Menschen eine Wohnung. Was so banal klingt, hat natürlich ein bisschen Tiefgang. Und wir haben dann angefangen, vor 9 Jahren das umzusetzen und das zu machen, wo viele Leute uns mit fragenden Augen angeschaut haben, Menschen, die von der Straße kommen, direkt in eine eigene Wohnung zu gehen, und haben gemerkt, dass es eigentlich die Lösung des ganzen Rätsels ist und dass Leute, die eine Sicherheit haben, über Jahre in der Wohnung bleiben zu können, viel länger da bleiben und viel sicherer werden. Und dann haben wir vor 5 Jahren oder knapp 5 Jahren den Verein Housing First deshalb gegründet und haben da ja mittlerweile 150 Wohnungen an obdachlose Menschen vergeben können. Genau. Ja. Und haben ein großes Team aufgebaut, in dem mittlerweile über 12 Leute sind wir.
Oh, wow.
Arbeiten, genau, 12 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, aber dann natürlich auch noch Leute, die das koordinieren, die Abrechnung machen und so. Also sind sehr schnell, sehr stark gewachsen, genau.
Ja.
Und eine der ersten Personen, die wir eingestellt haben, damals war die Hanna, genau.
Ja, da wie gesagt, seit 3 Jahren hast du ja gerade selber gesagt. Das heißt, du kannst auch viel erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil das ist natürlich, du hast es gerade schon gesagt, es klingt so simpel. Ist es vielleicht auch so simpel? Also ich stelle es mir schwierig vor, weil natürlich Wohnraum per se in dieser Stadt oder überhaupt in großen Städten knapp ist und dann auch noch was im Überschuss zu haben zum Abgeben. Also wie funktioniert das tatsächlich?
Ja, wir haben ja jetzt Glück gehabt, dass im letzten Sommer der damalige und jetzt amtierende Oberbürgermeister Stefan Keller das so ein bisschen zu seinem Herzensprojekt gemacht hat und gesagt hat, ich stehe da voll hinter, und damit viele Türen in der Stadt geöffnet hat und vor allen Dingen durch die Rheinische Post, das medial natürlich sehr präsent ist in der Stadt. Trotzdem fehlen uns immer noch Wohnungen.
Ja.
Viele akquirieren wir über Straßenmagazin 50/50, haben auch viele Privatinvestoren mittlerweile und die Städtische Wohnungsgesellschaft gibt uns Wohnungen, aber wir brauchen natürlich immer noch mehr Wohnungen. Ja. Um dieses Ziel Obdachlosigkeit in Düsseldorf zu überwinden. Das heißt, wir wollen ja 500, 600 Leute von der Straße holen, wirklich auch in 4 bis 5 Jahren zu schaffen.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch eine Frage, ob dieses Wahlversprechen von Herrn Dr. Keller, hat das die Arbeit irgendwie verändert? Jetzt hast du schon so ein bisschen angeteasert, es hat es vielleicht erleichtert oder hat für mehr Präsenz gesorgt oder auch für mehr Relevanz ist, es ist ja sowieso auch relevant, aber in der Öffentlichkeit, also hat dieses Aufnehmen ins Wahlversprechen sozusagen eure Arbeit verändert in diesen letzten Jahren?
ja, positiv verstärkt. Mhm. Also erstmal, dass wir das Team finanziell so aufstocken konnten, ist natürlich, weil die Stadt das refinanziert, dann aber halt auch durch seine Person, dass viele Menschen sagen, okay, wenn jemand als Oberbürgermeister hingeht und da so für gerade steht, so sagt, dass ich glaube so fest daran, dass man obdachlosen Menschen in eine Wohnung gehen kann, dass das Konzept Housing First funktioniert, dann macht das schon erheblich viel aus, indem man Leute, die halt ein bisschen skeptischer sind oder sagen wir mal vorurteilsbehaftet, natürlich dann genauer hinschauen und sagen, na gut, wenn der davor ist, dann hauen wir uns das doch mal an. Ja. Und so waren wir auf verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel bei Haus und Grund, wo ja viele Privatvermieter sind, durften da sprechen, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Und ich sag mal, er ist der größte Türöffner gewesen in, sag ich mal, Kreise, die wahrscheinlich eher gesagt haben, wir haben Berührungsängste. Ja. Und das spiegelt sich total wieder in unserer Arbeit.
Also die öffentliche Wahrnehmung hat sich dadurch verändert und
positiv verändert.
Vielleicht auch genau die bisschen die Bereitschaft noch verstärkt bei EigentümerInnen ihren Wohnraum zu geben oder sich zu kümmern, dass ihr da versorgt werdet. Okay. Genau, wie gesagt, das Konzept ist, es gibt Privatmenschen oder ganze Organisationen, Genossenschaften, ich weiß nicht, das könnt ihr natürlich besser, die Vokabeln fehlen mir ein wenig, die Wohnraum haben und sagen, okay, wir stellen den zur Verfügung für Menschen, die bislang keinen festen Wohnsitz haben, sich da einfach ganz normal in Anführungszeichen einmieten zu können oder einfach da wohnen zu können, ohne temporäre Begrenzung, ohne irgendwelche Auflagen, dass es in anderthalb Jahren wieder weitergehen muss oder woanders hingehen muss oder so. Das ist tatsächlich das Prinzip.
Das ist das Prinzip. Obdachlosen Menschen, die lange auf der Straße waren, also muss mindestens 3 Jahre obdachlos gewesen sein. Wir haben auch viele Menschen, die 8 bis 10 oder 15 Jahre auf der Straße waren. Also es ist, wir nennen das immer die Negativauswahl der Negativauswahl. Mhm. Also Menschen, die eigentlich gar keinen Zugriff auf den Wohnungsmarkt haben, gar keine Chance hätten. Denen geben wir eine Wohnung. Und das funktioniert deshalb so gut, weil wir halt ein gutes Team haben, wo gleich Hannah ins Spiel kommt und sagt, okay, gut, wir betreuen die Menschen halt sehr gut da drin. Und können dann auch mit, wenn es Schwierigkeiten gibt, mit viel Personal mal sich um eine Person kümmern. Wir haben ein ganz gutes Ampelsystem, also rot, grün, gelb. Ja. Wer auf rot ist, der braucht noch viel Unterstützung, auf gelb so ein bisschen und auf grün sind das Menschen, die gut angekommen sind in der Wohnung, dann vielleicht schon wieder einen Job finden oder halt ihr Leben selber in den Griff bekommen und haben die Erfahrung gemacht, dass es wahrscheinlich obdachlosen Menschen genauso geht wie uns, wenn wir wissen, okay, ich habe einen festen Job oder eine feste Wohnung, das kann mir erstmal nicht weggenommen werden, dass es einem die Sicherheit gibt, die natürlich Menschen auf der Straße jahrelang nicht haben. Ja. Und wir sagen mal, wie landet man auf der Straße? Vielfach sind das halt, wir nennen das so biografische Verletzungen, also irgendwas ist in deinem Leben passiert, Tod, Verlust, Trennung, Drogen, mit irgendwas hat man nicht verarbeitet, dass man halt lange auf der Straße gab. Und natürlich trägt sich das noch in die eigene Wohnung weiter und muss da halt auch entsprechend immer noch betreut werden oder sind wir dann ansprechbar?
Ja.
Auch noch über Jahre.
Ja, ich verstehe. Genau, das ist ja jetzt sozusagen ein bisschen die, das ist jetzt sehr schwer zu differenzieren, aber wie die faktische Seite, ne? Es gibt eine Wohnung, dann gibt es einen Menschen, die beiden werden zusammengeführt und voilà. Und dann natürlich kommen noch ganz andere Stellschrauben ins Spiel, weil allein jetzt schon beim Zuhören und dann auch beim weiter drüber nachdenken, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für alle Seiten herausfordernd ist. Also für Menschen, die vor allem schon vielleicht wirklich lange Jahre auf der Straße leben. Da gibt es ja die kleinsten wahrscheinlich Abstufungen von, lässt man sich auf sowas ein, ist es schwierig, dann plötzlich wieder einen festen Ort zu haben. Es hat bestimmt ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit sich sicher fühlen können und sich da reingeben und so. Und dann kommst du ins Spiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ihr betreut. Wie sieht das dann aus? Also wenn wir jetzt quasi mal diese Choreo durchgehen, es gibt die Rahmenbedingungen und dann, was passiert? Der Schlüssel steckt im Schloss, es wird umgedreht.
Genau, im besten Fall haben wir tatsächlich schon, bevor der Schlüssel überhaupt im Schloss steckt, vielleicht schon so 1-2 Sachen bearbeiten können oder schon uns ein bisschen besser kennenlernen können. Und da geht es ja erstmal an so einen Umzug und da kommt auch alles mit dazu, wie Möbel organisieren, vielleicht nochmal gemeinsam Sachen einkaufen.
Sind da auch Sponsoren oder UnterstützerInnen, die da für die Einrichtung sorgen? Mhm. Das wäre was ich auch gleich gefragt hätte, aber wenn wir schon da sind.
Also wir haben so 2 Schienen, mit denen wir sehr viel fahren. Das eine ist, man kann eben eine Erstausstattung beantragen beim Jobcenter. Das heißt, Menschen, die eben Möbel aufgrund von Obdachlosigkeit einfach nicht haben konnten oder aus verschiedenen Gründen Gründen, manche Personen können das beantragen. Also dann gibt es einen Möbelgutschein, das, oder heißt das, und dann kann man in genau Sozialkaufhäuser gehen und gemeinsam Möbel aussuchen. Das machen wir ganz viel, genau. Das heißt, da stellen wir gemeinsam die Anträge. Und das andere ist, dass eben Menschen uns zum Teil Geschirr oder Besteck oder sonst was spenden. Da haben wir ein ganz kleines Lager leider nur, also wirklich nur einen geringen Bestand, den wir immer nur einlagern können. Aber da können sich Klienten auch selber Sachen aussuchen.
Okay.
Genau. Und zum Schluss haben wir immer ein kleines Budget, mit dem man nochmal einkaufen kann.
Ja.
So Sachen wie, genau, einen Duschvorhang, eine Gardine.
Was man sich auch selber aussucht, ne? Was ja auch ein Schritt ist. Und da sind wir ja dann wieder ein bisschen zurück bei dem, was du gerade erzählen wolltest, dass vor Einzug ja schon so Dinge passieren, die ja immer passieren, wenn man irgendwo einzieht. Also man guckt, dass man Möbel hat und dann noch irgendwas Schönes, mit dem man sich umgibt.
Ja, genau. Wir sagen halt immer, dass man aus einer Wohnung zu Hause werden kann. Und es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie Personen damit umgehen. Manche haben gar keine Berührungsängste oder Probleme mit dieser Einrichtung. Wir haben aber auch Personen, also ein Moment, der für mich sehr einprägsam war, da war ich auch noch ganz neu, ganz frisch mit einem Klienten unterwegs, war auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren, und war mit dem im Möbelkaufhaus und habe halt gefragt, welche Farbe soll denn deine Bettwäsche haben? Und das war eine Person, die auch Jahrzehnte auf der Straße gewohnt hat und gesagt hat, ich habe noch nie eine eigene Bettwäsche gehabt. Ich weiß nicht, welche Farbe meine Bettwäsche haben soll. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht und war eben mit dieser Frage, die ich gestellt habe, sehr überfordert. Und da ging es auch viel darum, erstmal auch in diesem Moment schon gemeinsam zu gucken und ein gemeinsames Tempo zu finden. Was ist denn jetzt sinnvoll, dass aus so einer Situation man auch gemeinsam, sage ich mal, schon mit einem vollen Einkaufswagen rausgeht und gemeinsam kauft, was gebraucht wird. Und zeitgleich ich nicht voraussetzen kann, dass man gegenüber das automatisch alles alleine so kann und weiß.
Ja.
Und das sind Sachen, die ziehen sich vor dem Einzug, kriegen wir da schon mit, und nach dem Einzug zieht sich das ein bisschen weiter. Wir sagen immer, jede Person ist einfach ein Überraschungspaket, jeder bringt andere Sachen mit und jeder braucht auch so ein bisschen ein anderes Tempo, eine andere Zeit für verschiedene Dinge. Und da auch, ich sag mal, die Geduld zu haben und die Ruhe zu haben, zu sagen, wir machen das hier in deinem Tempo und du gibst an, wann was passieren soll.
Ja.
Und das ist halt die große Stärke von Konzept, dass wir das machen können.
Weil der Wohnraum quasi erstmal unlimitiert zeitlich zur Verfügung steht. Also, ne,
ja, genau, das ist die Homebase.
Ja,
ne?
Ja.
Also von da aus geht es dann halt weiter. Wir haben ja viele Menschen mit Suchterkrankungen, die auch jahrelang harte Drogen oder auch Alkohol konsumiert haben oder unter psychischen Sachen leiden, Depressionen haben. Das hört natürlich nicht schlagartig auf in der Wohnung, aber wird natürlich viel, viel besser behandelbar in einem Raum, wo man sagt, da kann ich mich aufhalten, da kann ich die Tür zumachen, das ist meine Wohnung. Und dann stabilisieren sich Leute, und unser Ziel ist es ja dann, irgendwann Menschen zu befähigen, halt selber wieder ihr Leben in den Griff zu bekommen, wieder also eigenständig zu leben. Deshalb haben wir ja noch ein Projekt, wo Menschen jetzt als in der Gastronomie ausgebildet werden, und wir haben auch schon eine Anzahl von Leuten halt in feste Arbeitsverträge vermittelt, was uns besonders freut, weil wir eigentlich gar nicht das möchten, dass Menschen dauerhaft auf Mittel vom Staat angewiesen sind.
Ja.
Es werden sicherlich nicht alle schaffen, weil natürlich auch jahrzehntelange Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit mit deinem Körper, mit deiner Psyche was macht, aber ein Teil der Leute ist wirklich auch hellauf begeistert und arbeitet gerne und sagt, das ist ja wirklich auch eine ganz tolle Chance.
Ja.
Man könnte es manchmal gar nicht glauben, dass man jetzt eine Wohnung bekommen hat, auf einmal einen Job, weil viele sich ja auch jahrelang darum bemüht haben und gar keine Chance haben.
Ja, genau, das, wenn wir gerade schon dabei sind, vielleicht können wir mal ein paar Zahlen droppen, sozusagen. Also genau, seit knapp 5 Jahren, ne? Also ich glaube 2021 habt ihr ja gestartet. Wie viel ist seitdem zahlenmäßig passiert? Wie viele Wohnungen wurden angeschafft? Ist es vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr geworden jetzt in den letzten 1,5 Jahren? Also habt ihr da einen Anstieg gemerkt? Wie viele Menschen leben momentan ohne festen Wohnsitz in Düsseldorf und wie viele davon sind quasi schon vermittelt? Ich stelle jetzt ganz viele Fragen, dann könnt ihr das so vielleicht in einem beantworten, weil ich mir auch vorstellen kann, das Angebot ist ja das eine, aber genau, es muss ja auch angenommen werden, beziehungsweise dann auch funktionieren. Das habt ihr ja beide schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass natürlich, ja, vor allem wenn es Jahrzehnte sind, die eine besondere Situation stattfand, das dann einfach in Anführungszeichen wieder umzudrehen und zu sagen, jetzt habe ich eine Wohnung, das ist ja für beide, also auch für die Menschen, die diese Möglichkeit dann haben oder diese Wohnung bekommen können, wahrscheinlich eine Umstellung. Vielleicht gibt es da ja auch Leute, die sagen, nee, das ist nichts und oder ich möchte dieses Angebot gar nicht annehmen. Also vielleicht können wir da auch ein bisschen drauf eingehen, ob das ja immer nur in eine schöne, richtige Richtung, also richtig nicht im Sinne von richtig und falsch, sondern in die für euch gewünschte Richtung geht oder ob es auch tatsächlich Menschen gibt, die sagen, nee, das ist für mich nichts oder ich komme vielleicht besser mit einem anderen Angebot klar.
Also habe jetzt die 150. Wohnung vergeben vor ein paar Wochen, das hat uns sehr gefreut und haben seit der Anschaffung, seit der Ankündigung, Entschuldigung, von dem Oberbürgermeister 67 neue Wohnungen akquirieren können. Ja. Jetzt, das ist natürlich schon enorm für einen angespannten Wohnungsmarkt wie in Düsseldorf. Und ich persönlich habe in den 24 Jahren als Streetworker beim Straßenmagazin 50/50 niemanden getroffen, der keine Wohnung wollte. Ja, ich halte das eine der größten Vorurteile überhaupt. Die wollen ja nicht.
Ja, ja.
Die Frage ist, das Vertrauen zu haben, dass man es hinkriegt, wenn man mehrfach im Leben schon gescheitert worden ist.
Ja, ich verstehe.
Also, dass wir betreuen ja vielfach Leute, die auch irgendwie Gefängnisaufenthalte hatten, irgendwie Suchttherapien abgebrochen haben. Also ein Leben im Scheitern.
Ja.
Aus ganz verschiedenen Gründen und denen die Sicherheit zu geben, dass sie eine eigene Wohnung wirklich managen können. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und ich höre das immer wieder, ja, die wollen ja gar nicht wohnen.
Das wollte ich tatsächlich nicht infizieren, also wirklich.
Das will ich gar nicht unterstellen, aber.
Nein, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es einfach genau eine Zeit dauert und viel Unterstützung dauert und ein Weg ist und nicht einfach so passiert. Das wollte ich damit tatsächlich fragen, ja.
Ja, ich würde schon sagen, genau wieder dieser Faktor Zeit, ne? Also jeder braucht halt unterschiedlich lange oder unterschiedliche Dinge, um gut anzukommen. Thema Tagesstruktur ist, glaube ich, ja in den Menschen, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind, kennen das auch immer, ne? Also was fange ich denn jetzt mit meinem Tag an? Ich habe vielleicht den ganzen Tag irgendwie Überlebenskampf gehabt, bin von A nach B gelaufen zu verschiedenen Stellen, habe mir Essen besorgt, habe vielleicht auch Medikamente besorgt, was auch immer und komme jetzt in eine Wohnung an und ich komme da auch mal zur Ruhe und auf einmal ist mein Tag ein bisschen anders gestaltet und wie möchte ich mir das denn jetzt vorstellen und auch diesen Raum zu haben, sich das vorstellen zu können, das muss man auch ehrlich sagen, ne? Also ich bin jetzt an einem Ort, der ist unbefristet, ich darf hier sein, ich darf hier unbefristet sein und ich kann für mich überlegen, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten. Das ist natürlich nicht immer auch eine schöne Frage. Man guckt natürlich auch gerne dann zurück und guckt auch auf die Sachen, die nicht funktioniert haben. Also viele sind auch in der Anfangsphase, brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Und das bekommen sie dann eben auch von uns. Also wir sind dann auch ansprechbar für all diese Dinge, die eben dann auch aufkommen können. Ja, und große, große Lebensfragen, die dann aufkommen.
Ja.
Genau. Und das ist auch wieder da der Faktor, wir können uns individuell an das anpassen, was die Person braucht. Und wenn jemand ein bisschen mehr gerade Zeit zum Reden braucht, ist das auch okay. Also ich sitze da nicht mit meiner Steche und sage, so eine Stunde ist rum, tschüss, ich gehe jetzt. Sondern das hat alles Raum.
Ja, ich verstehe.
Wir sind eigentlich so eine dauerhafte Krücke. Also wenn man hingefallen ist, wenn man das mal so beschreiben möchte mit dem Bild, also dass Leute in ihrem Leben hingefallen sind, dann in Obdachlosigkeit gefallen sind, helfen wir hoch und sind dann die Krücke. Laufen müssen die Leute alleine in dem Tempo, bis sie vielleicht die Krücke gar nicht mehr brauchen, sondern wieder normal laufen können. Wenn sie wieder fallen, sind wir wieder da und bieten das wieder an. Aufstehen und sind wieder die Krücke.
Ja.
Aber was wir nicht machen, ist etwas für Menschen planen, was gar nicht ihrs ist, weil das zeigt die Erfahrung, dass das keinen Sinn macht.
Ja.
Sondern wir passen uns, wie Hanna sagt, dem Tempo ein bisschen an. Bei Suchterkrankungen oder Rückfällen üben wir aber auch schon mal Druck auf oder bei anderen Sachen natürlich auch. Wenn zum Beispiel das mit der Haushaltsführung nicht ganz so gut klappt, dann drängeln wir schon und sagen, das muss sich ändern und bieten da verschiedene Hilfen an, dass jemand selber mit aufräumt oder lassen zum Teil auch aufräumen. Ist natürlich nicht für alle ganz einfach. Also es ist so bunt und unterschiedlich, wie wir alle sind in unserer Gesellschaft. Manche kommen an und da kann man vom Boden essen, andere, da sagt man, okay gut, das geht so gar nicht. Und überall da versuchen wir halt unterschiedlichen Wegen zu sagen, so ein Unterstützungsangebot zu machen, dass man es gut hinkriegt.
Ja.
Und akzeptieren das aber in wirklich großem Ausmaß, dass wir sagen, wir kennen die Schwierigkeiten, wir kommen gar nicht belehrend oder von oben herab oder sagen, wie kann man nur, sondern wissen, okay, wir wissen, wie das Leben auf der Straße ist, durch die ganz vielen Gespräche oder halt viel durch Streetwork bei mir. Und erkennen das an und sagen, okay, gut, aber jetzt muss ich ein bisschen was ändern.
Ja.
Aber was uns viele Vermieter und so fragen, was machen wir denn, wenn wir dann den Rückfall bekommen auf Drogen und so? Wir sagen dann, wir fahren die Leute auch in die Klinik und machen das. Bei uns führt ein Drogenrückfall nicht automatisch zu irgendeinem Mietabbruch. Geht auch gar nicht, weil die Wohnung ist ja ganz regulär gemietet. Genau, und das ist uns extrem wichtig zu sagen. Man darf auch wieder fallen.
Ja, ich verstehe.
Das Einzige, wenn wir den Schlüssel übergeben, ich sage dann immer, das Einzige, was wir machen, was wir wirklich haben wollen, ist das Vertrauen. Wenn es nicht mehr hinhaut, komm bitte zu uns, dann können wir alles regeln.
Ja, verstehe. Also eine, ihr seid dann, ja, das mit der Krücke finde ich insofern ein sehr fühlbares Bild, weil es, genau, und die braucht man, solange man sie braucht, sozusagen. Ne? Jetzt, genau, hast du schon die Zahl der Wohnungen gesagt. Wenn ich mich jetzt einfach mal, so ganz, was muss denn so eine Wohnung haben? Also gibt es eine Mindestgröße? Gibt es auch ganze Häuser, die bewohnt werden können? Also hat das auch schon mal jemand zur Verfügung gestellt oder irgendwie dann eine übergeordnete Organisation? Also genau, wie ist das jetzt mal andersrum? Also was sind die Anforderungen an den Wohnraum?
Es ist eine spannende Frage, weil man zum Schluss ja auch wieder sagen kann, so individuell die Leute sind, so individuell sind natürlich ja auch ihre Anforderungen an eine Wohnung. Ganz knapp bemessen, aber auch immer sehr gerne gesehen, das ist natürlich barrierearm oder barrierefrei. Ganz zum Schluss geht es eigentlich nur darum, sie muss finanzierbar sein. Und da muss man halt realistisch sagen, wenn eben anfangs noch Leistungen bezogen werden, da gibt es einfach gewisse Vorgaben, an denen man sich orientieren muss. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob es so wirklich eine Begrenzung gibt, was an Wohnungen gar nicht geht.
Mhm. Ja, also wir vermieten halt vielfach Einzelapartments. Mhm. Das war halt, wir haben mal eine Erhebung gemacht vor vielen, vielen Jahren, also bevor der Verein gegründet worden ist, was Menschen sich wünschen. Und das Gröbste war bitte keine WG und das eigenes Badezimmer, weil viele aus Notunterkünften oder wenn sie draußen Platte machen, heißt halt, da draußen schlafen, immer sanitäre Anlagen verschmutzt, nicht was Eigenes zu haben. Ne? Also das war so das Erste, was gekommen ist. Aber bitte, das Bad muss für mich sein. So haben wir viele Einzelapartments, so zwischen 25 und 40 Quadratmeter, die wir vermieten. Und
auch über die ganze Stadt verteilt, ne?
Die ganze Stadt verteilt, genau, haben ganz, ganz wenige Pärchenkonstellationen, weil in diesem Übergang von Straße in ein anderes Leben oftmals Beziehungen, also wenn Menschen Beziehungen auf der Straße hatten, auch nicht ganz konfliktfrei ist, wenn sich Menschen so stark verändern, ne? Das führt dann auf beiden Seiten, also als in einer Paarkonstellation immer schon irgendwie zu einer Menge Trouble.
Ja.
Kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Irgendwie erlebt man in normalen Beziehungen auch, wenn jetzt jemand, das kann man sich ja so vorstellen, dann einen Job mit Übersee bekommt, hält dann die Beziehung noch. Stellen wir es uns so vor, ne? Also es sind Anforderungen. Wir betreuen, also wir haben es am liebsten, wenn die Leute erstmal alleine in eine Wohnung ziehen und da das klarkommen.
Ja.
Und wir machen keine ganzen Häuser. Wir haben ein Haus, haben wir, wo neun Leute wohnen. Das ist dann eher schon anspruchsvoller in der pädagogischen Betreuung. Wir haben es lieber, wenn die normalen Mietshäusern unter vielen sind, weil wir gemerkt haben, dass atmosphärisch das auf die Leute abfärbt, wenn das Haus ganz normale Leute sind, als wenn ich die Leute schon von der Straße kenne.
Ja.
Wenn ich dann eine Beschwerde habe oder irgendwas, dann gehe ich direkt rüber und sage, hier, so kannst du es aber nicht machen. Und wenn es aber Fremde sind sozusagen oder ganz normale Nachbarn, dann ist das Verhältnis ein anderes. So ist es auch in vielen Häusern gar nicht klar, dass es Menschen von der Straße sind. Und wenn es klar ist, gibt es schon zwei Extreme von der Nachbarschaft. Die einen, die sehr, sehr freundlich darauf reagiert und sagt, das ist ja eine tolle Sache, ich kenne das Projekt aus den Medien und so, ihr macht ja eine tolle Arbeit. Und manche aber dann halt ihren Vorurteilen auch frei Lauf lassen und sobald irgendwie irgendwo im Haus was rumsteht, sagen, das sind garantiert die geworden.
Ich verstehe.
Also du hast so beides, ne? Wenn Leute sich äußern.
Ja, ja. Und sind das dann auch zum Beispiel Situationen, wo ihr dann ins Spiel kommt, also deine Kolleginnen und Kollegen und du, um das auch aufzufangen? Also das, genau, ist das eine Sache, die auch rückgemeldet wird oder also wie sind diese Situationen zu handeln?
Also ich sage immer, man kann sich das so ein bisschen wie so ein Dreieck vorstellen. Also es gibt einmal mich irgendwie als Sozialarbeiterin, dann gibt es die Person, die in die Wohnung einzieht, aber natürlich gibt es dann noch Vermietende und NachbarInnen. Und meine Aufgabe ist es immer so ein bisschen, alle Seiten mit im Blick zu haben. Das heißt, wenn es dann doch mal Beschwerden gibt, da sind wir auch relativ fix, die Personen anzusprechen, zu sagen, hey du, keine Ahnung, gestern war es ein bisschen lauter, was war denn da los und wie können wir gucken, dass sich die Situation irgendwie einpendelt, dass es nicht nochmal passiert. Also wir sind da auch mal ganz froh, wenn Leute frühzeitig sich an uns wenden oder auch wenn da so ganz viel Unsicherheit ist, ne, Leute irgendwie mit im Haus wohnen und sagen, oh, was ist das denn und was passiert denn hier? Das klären wir auch total gerne auf.
Ja.
Also das gehört auch mit dazu und das machen wir auch mal gerne.
Ja.
Also.
Ja, das ist auch eine Frage, die mir gerade noch gekommen ist. Genau, ist das bei Einzug, also genau, wie es ist einfach, es wird einfach eingezogen und dann ist es so. Und wenn dann im Nachhinein sozusagen Fragen aufkommen oder Kommunikationsbedarf ist, so wie in allen anderen Nachbarschaften auch, ne? Entweder man versteht sich oder nicht und dann kann man da ein betreten oder drauf reagieren.
Ja, viele Vermieter finden das sogar ziemlich angenehm, wenn es da mal einen Nachbarschaftsstreit gibt. Also es wäre ja eine Lüge zu sagen, das gibt's nicht so auch. Das ist immer so die Rückmeldung. Ich habe das ja so oder so in den Häusern, die ich vermiete. Aber jetzt habe ich halt nochmal eine Person, die ich zusätzlich ansprechen kann und die vermitteln kann. Und die Situation, sonst wäre ich komplett alleine damit. Und jetzt haben wir einfach noch Personen dabei. Und das ist für viele tatsächlich sogar richtig angenehm.
Ja.
Dass wir ja immer ansprechbar sind und auch schnell reagieren können.
Ja, verstehe.
Sind ja auch ansprechbar, wenn zum Beispiel es Schwierigkeiten mit der Miete gibt, die nicht gezahlt wird oder andere Sachen gibt. Also das haben uns viele Vermieter wiedergespiegelt, die gesagt hat, das ist eigentlich was, was wir uns für unser Gesamtvermietverhältnis wünschen. Ja. Eigentlich, dass es immer Leute gibt, die wir ansprechen können, wenn wir nicht weiterkommen.
Ne? Ja.
Und das ist schon so, das ist vielleicht nochmal so der Appell in die Stadtgesellschaft hinein, wenn man eine Wohnung vermietet, man wird auf keinen Fall da drin alleine gelassen als Eigentümer oder Vermieter, Vermieterin, sondern wir kümmern uns darum und es entstehen auch keine Kosten. Uns haben ganz viele Leute gefragt, ja, dann zahlen die Miete nicht, dann machen die einen Rückfall, dann vermüllen die, haben auch so Negativerfahrungen gemacht und ich kann nur sagen, mit uns macht man die einfach nicht.
Ja.
Wir kümmern uns dann darum und tragen auch gegebenenfalls die Kosten, wenn es denn passieren sollte, dass die Wohnung dann aufgeräumt wird oder andere Sachen passiert sind. Und bei Mietausfällen sind wir sofort hinterher, das mit den Mieterinnen zu klären beim Amt, dass die Miete weiterhin fließt.
Ja.
Also wir wollen nicht ein Konzept verkaufen, wo dann nachher Eigentümer oder Vermieterinnen, Vermieter dastehen und selber Kosten tragen sollen.
Ja.
Das ist nicht Sinn des Projekts.
Ja. Jetzt hast du eben schon erwähnt, genau ganz am Anfang hast du ja schon berichtet, dass das in den USA quasi entstanden ist, dieses Projekt oder diese Idee, diese Projektidee. Jetzt hast du gerade Finnland ins Spiel gebracht. Gibt es noch mehr Länder, wo das vielleicht schon auch ein wenig länger läuft und ihr auch da Kontakt hin habt, Kommunikation irgendwie stattfindet oder wo man sich was abgucken kann, wo man sich austauscht? Also gibt es so eine Housing First Worldwide Community?
Ja, die gibt's auf jeden Fall. Mhm. Genau, also jetzt ich und die Kollegin durften letztes Jahr in Berlin dabei sein. Mhm. Da war international waren da verschiedene Vereine vertreten. Das gibt's jetzt dieses Jahr auch wieder in Rotterdam. Es gibt ganz viele Länder, die es auch schon sehr viel länger machen als in Deutschland. USA und Finnland werden eben halt genannt, weil es so sehr prägnante Ansätze sind, zum Teil sehr unterschiedlich. Da wird viel drüber diskutiert, welcher Ansatz jetzt der bessere ist.
Kannst du ganz kurz umreißen, was die Unterschiede sind? Oder genau.
Genau, in Finnland werden komplette Gebäude zur Verfügung gestellt. Mhm. Das heißt, wir haben genau diese Situation, ganz viele Leute, die in einem Gebäude wohnen.
Was ihr gerade beschrieben habt, was nicht das Ideale ist für hier.
Mhm. Genau, also ne, wir orientieren uns eher an dem Beispiel aus der USA, also dass eben Leute ganz normal in der Stadt verteilt Wohnraum haben und im besten Fall das auch gar nicht mal so Thema ist, dass sie über uns vermittelt worden sind. Genau, und es gibt eben in verschiedenen europäischen Ländern verschiedene Vereine, die machen das schon ein bisschen länger als hier in Deutschland. Und da kann man ganz toll von deren Erfahrungen irgendwie lernen und auch gucken.
Ja.
Genau, und dafür gibt es auch diese europaweiten Austauschkonferenzen.
Ja, genau. Ich verstehe. Wie viele Wohnungen fehlen denn jetzt noch, um quasi alle Menschen bestücken zu können? Also wenn wir jetzt mal ein Best-Case-Szenario aufmachen.
Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir so 500, 700 Menschen, also es gibt, ich fange mal anders an, eine Nachtzählung in Düsseldorf, wo an einem Tag im Jahr immer gezählt wird, alle zwei Jahre, wie viele Menschen befinden sich eigentlich wirklich auf der Straße an einem Stichtag. Da sind wir jetzt ja bei 800 gelandet. Mhm. Das war voriges Jahr noch bei 700. Wir haben gesagt, dass 200 ungefähr so stark drogenabhängig sind oder crackabhängig sind, dass sie nicht in normalen Wohnraum können, bleiben 500 bis 600 Menschen übrig, die auf der Straße sind. Davon haben wir jetzt 150 schon von der Straße geholt und hoffen dann weitere 450 Menschen von der Straße zu holen. Das sind aber nur die nackten Zahlen. Das andere, was diese Zahlen ausdrücken, ist die Atmosphäre, die in einer Stadt entsteht. Zu sagen, Obdachlosigkeit ist nicht etwas, da sind Menschen gescheitert, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben, es ist komplizierte Leute, sondern wir können die zurückholen, in die Gemeinschaft und zusammen können wir dafür sorgen, dass das überwunden wird, dass in so einem reichen Land, das wir ja noch sind, eigentlich keiner auf der Straße schlafen muss, sondern dass wir in der Lage sind, jedem eine Wohnung zu geben.
Ja, das heißt ganz konkret, ich meine, wir haben ja hier auch Menschen, die zuhören und so, also genau, wer eine Wohnung hat und die zur Verfügung stellen möchte, als also eh vermietet und dann halt in, setzt sich mit euch in Kontakt und ihr vermittelt dann weiter, sozusagen.
Genau, also im Grunde bringen wir dann die Vermietenden und die MieterInnen zusammen,
ja,
und schauen einfach, was kann gut zusammenpassen, gucken uns dann Wohnraum an und im besten Fall sind sich alle einig und dann wird ein Mietvertrag unterschrieben.
Und dann geht's los mit Möbel aussuchen und genau. Bettwäsche und genau, dann setzt sich dieser Prozess in Gang. Ich frage jetzt ganz kurz vorm Abmoderieren, ob ich irgendwas nicht gefragt habe, ob ihr noch irgendwas erzählen möchtet, ob es noch was gibt, was noch wichtig ist. Also ich würde auch so unglaublich gerne über dieses Gastro-Projekt, aber ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Ich komme vielleicht einfach nochmal wieder. Aber also genau, gibt es noch irgendwas?
Ja, ich glaube, dass wir vor allen Dingen gezeigt haben, dass man ganz viele Vorurteile abbauen kann, indem ja. Menschen jetzt in Wohnung gebracht haben, wo auch ja Nachbarinnen und Nachbarn merken, ach guck mal, das fällt ja gar nicht auf oder dann erstaunt sind auch oft, das hätten wir ja gar nicht gedacht, das machen wir bei diesem Arbeitsprojekt, wir haben die Kantine des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales übernommen und bilden da über mehrere Monate Leute auf, die dann in Restaurants arbeiten können, das, auch das funktioniert erstaunlich gut. Auch da Leute, die dann in andere Restaurants vermittelt werden, da vielleicht ein halbes Jahr arbeiten, es nicht schaffen, aber die kommen dann wieder zurück und sagen, gut, da hat es nicht geklappt, aber ich mache jetzt hier kurz weiter in der Kantine und dann gucke ich mal, ob es woanders klappt. Im Endeffekt ist es aber nicht anders als bei uns. Auch wir haben schon mal den Job gewechselt, weil wir nicht klargekommen sind. Ich finde das ganz natürlich.
Ja.
Und auch da haben wir es geschafft, jetzt diese Vorurteile, oh Gott, kann ich denn jemanden von der Straße, der schon mal in Haft war, drogenabhängig war, kann ich den bei mir im Restaurant arbeiten lassen? Und das funktioniert nur durch Positivbeispiele. Und da haben wir schon ein paar, wo wir sagen, guckt euch das doch mal an, sprecht mit den Leuten, sprecht vor allen Dingen mit den Gastronomen, wie es gelaufen ist. Und dann sagen viele, ja gut, dann probiere ich es doch auch mal aus.
Ja.
Auch da werden die Menschen durch uns betreut.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig, weil ja immer so ein bisschen dieses Bild skizziert wird, dass Leute sich in Armut wohlfühlen oder halt auch wohlfühlen, wenn sie staatliche Transferleistungen bekommen, also quasi Geld vom Staat bekommen und nichts machen müssen am Tag. Und wir machen in vielen Fällen, da wissen wir genauso sehen, Hanna, dass es eben nicht so ist, dass viele Leute gerne etwas machen würden, was ihr Leben ausfüllt, gerne produktiv sein würden, gerne was machen würden am Tag aus ihrem Leben und auch gerne rauskommen würden zu einem Amt, wo sie sich immer rechtfertigen müssen.
Ja.
Das ist gar nicht so.
Ja. Das glaube ich. Ist das auch, also du nickst natürlich die ganze Zeit, hast du da, also fallen dir da auch direkt Situationen ein? Also du bist ja einfach direkt mit dabei und ich kann mir vorstellen, dass das ja herausfordernd ist, aber wahrscheinlich auch in sehr schönen Momenten münden kann.
Ja, in unglaublich schönen Momenten.
Ja.
Also jetzt für mich alleine, wenn ich dann auch mal in diese Kantine gehen darf und dann mal mittags was esse und danach quatsche ich mit einer Klientin und dann überlege ich, boah, wie habe ich diese Person kennengelernt? Und ich mache das jetzt, wie gesagt, 3 Jahre. Das ist einerseits, wenn man auf die Zeit dieses Vereins guckt, relativ viel und zeitgleich überhaupt nicht viel. Und ich habe ganz viel die Erfahrung gemacht, dass einfach Leuten was zutrauen. Vielleicht auch selber den Mut zu haben und zu sagen, ich traue dir zu, dass du das hinkriegst und das mal ausprobierst. Und das ist total super. Wir haben immer wieder andere Menschen auch von außen, die sagen, okay, ich mache da mit. Ich biete euch eine Wohnung an oder ich biete dir einen Job an, weil ich traue und vertraue dir auch, dass du hier deinen Weg gehen wirst. Und das ist super.
Ja, ja.
Du merkst vielleicht, das Hauptthema, was bei uns so ist, ist sowas Solidarisches.
Ja,
ja. Also jetzt nehmen wir ja in den letzten Jahren vielfach so Spaltungen wahr, ne? Und das den Ausschluss von bestimmten Gruppen und es gibt ja auch bestimmte Parteien, die das sehr featuren, ne? Genau das zu sagen, ja, die müssen weg oder mit denen kann man gar nicht oder die muss man in Lager sperren und wir sagen, es funktioniert genau andersrum, indem man Menschen befähigt, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich was zuzutrauen.
Ja.
Das macht eine Gesellschaft aus. Und das finde ich immer wirklich faszinierend, vielleicht für diese Stadt, dass es so gut funktioniert, dass so viele Menschen da bei Housing First zusammenarbeiten und deshalb auch die guten Erfolge erzielen.
Ja, das genau, ich sitze hier auch die ganze Zeit mit meinem Kopf und nicke und möchte aufspringen. Und weil, was du schon sagst, also dieses mit dem Zutrauen, das ist ja generell, also auch was du jetzt gerade wieder so ein bisschen dann reingeholt hast, ne? Also sich was zutrauen und auch dem Gegenüber in jeder Hinsicht was zutrauen, ja, ist ja eigentlich, finde ich, erstmal immer der erstmal gut zu wählende Weg. Und dann kann man ja auf dem Weg, wenn was passiert, immer noch mal drüber sprechen. Oder wie du auch sagst, ne, Rückfälle. Ich habe mal gelernt, man kann auch einfach sagen, es ist ein Vorfall und kein Rückfall. Also einfach, ne, so, man, weil man ja auch aus so einer Situation vielleicht was mitnimmt oder da nochmal neue Weichen stellen kann und so.
Wir sagen immer, wenn dann jemand vor uns steht, ne, und dann ein Rückfall, Vorfall oder wie auch immer hatte, sage, es ist wie eine Krankheit, die ist jetzt einfach nochmal ausgebrochen und jetzt können wir nicht die Entgiftung fahren und dann kriegen wir das schon zusammen hin. Ja. Also, dass man den Menschen das Vertrauen gibt, zu sagen, wir schaffen das schon zusammen. Es ist einfach so, wenn ich eine andere Krankheit, Krebs kann auch wieder ausbrechen. Man muss es einfach als Krankheit sehen und nicht als persönliches Versagen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die, wo man viel für Sucht anfangen kann, ob das beim Handy anfängt über andere Sachen. Es ist einfach so und ich glaube, man sollte das nicht verurteilen, sondern immer also Exit-Strategien entwickeln, zu sagen, wir kommen da irgendwie raus mit Unterstützung und nicht Leute abstempeln, weil sie da mal gelandet sind. Ja. Und wir erleben das ja so oft. Du musst dir ja vorstellen, wir treffen zum Teil Leute, die 20 Jahre lang auf der Straße waren. Ja. Also da, mein Gott, da habe ich zwei Kinder großgezogen. Irgendwie, ich weiß nicht, wo ich im Urlaub war und so. Also ich, ne, so, mein, Leute so viele Jahre so begleitet oder sieht und dann auf einmal sieht, dass sie in der eigenen Wohnung sind. Also da habe ich manchmal auch noch Tränen in den Augen und sage, krass, wie sehr man doch da Lebenswege auch verändern kann, indem man denen eine Chance gibt.
Ja, Zutrauen und Vertrauen sind, das fühle ich sehr. Ich bin gerade auch sehr gerührt. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt, ich hätte eigentlich so gerne noch gefragt, ob es irgendeine Art Alltag gibt, weil natürlich auch irgendwie Administratives dahinter steckt und so. Vielleicht ist das ein guter Rausgeher im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich werde ja demnächst auch hier wieder rausgehen. Wenn ich jetzt gehe, wir haben Montag, die Woche liegt vor uns, vor dir, vor euch, in einem Job, wo so viel passiert, weil einfach auch so viel Mensch dabei ist. Gibt es trotzdem eine Art Alltag oder ist es,
Ich glaube, das Spannende daran ist, dass es in dem Sinne vielleicht nicht unbedingt einen Alltag gibt, aber es gibt so ein paar Sachen, auf die man doch vertrauen kann. Das ist zum einen, dass ich, ich habe hier ein ganz, ganz tolles Team oder wir haben hier einfach ein ganz tolles Team. Auf das kann man vertrauen. Das heißt, es gibt so ein paar Mechanismen, auf die man sich immer verlassen kann. Und natürlich gibt es so ein, zwei Termine, die man sich so setzt, dass man mal ein Team hat. Aber sonst ist jeder Tag anders. Und das ist aber auch schön.
Ja. Das kann ich mir vorstellen und das kenne ich aus meinem Job ja auch deswegen.
Ja, weil eigentlich erfahren wir das, auch wenn wir in einem Bereich arbeiten, der sehr durch Armut geprägt ist und natürlich sterben auch Menschen, jetzt nicht mehr so viel, aber natürlich haben wir halt auch viele Menschen, die halt aufgrund irgendwie der langen Geschichte auf der Straße, Suchterkrankungen, es halt nicht schaffen und dann halt mit Ende 30, Anfang 40 einfach sterben, was für uns immer besonders schlimm ist. Mhm. Also auch jetzt, die eine Wohnung bekommen haben. Und das trifft uns natürlich immer enorm, weil wir gedacht haben, jetzt geht's eigentlich weiter. Also es ist schon ein Bereich, der emotional sehr belastet ist. Du musst dir vielleicht vorstellen, am Tag müssen wir immer so die größtmögliche professionelle Distanz und die größtmögliche Empathie in einer Person so zusammenbringen über Stunden. Das ist es halt. Und ich gebe Hanna recht, wir sind ein super Team, die das machen und bestärken uns da drin. Und aber ich sage immer, neuer Tag, neues Spiel, neues Glück für alle. Und manchmal passieren echt faszinierende Dinge und manchmal passieren auch viele traurige Dinge. Ja. Und man sagt, das kann doch nicht wahr sein. Warum hat er denn jetzt einen Rückfall gebaut? Warum ist es denn so? Warum bekommen das Leute nicht hin? Und muss dann immer sagen, okay, gut, wir sind halt da, wir sind ansprechbar, wir bleiben da, egal wie hart es wird und egal wie gut es wird.
Ja.
Genau. Und das sind die Tage, die einen prägen. Ich sag mal, das macht bei mir nach 24 Jahren immer noch, wo ich sage, ja, du hast jeden Tag die Chance, was zu verändern.
Ja, ich verstehe. Also auch Zutrauen und Vertrauen.
Dann ja, im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
In die andere Richtung, ja.
Und dass Dinge veränderbar sind.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle hier mich sehr herzlich bedanken für das wirklich sehr offene und bestimmt auch nicht nur für mich in vielen Hinsichten nochmal neue Perspektiven bringende und Klarheit bringende Gespräch. Und ich,
vielen Dank,
in dieser Stadt vor allem sieht man sich ja immer mindestens viermal oder fünfmal, darum sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Danke.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns, wenn ihr mir eine wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet ihn doch auch gleich und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der oder die Düsseldorf lebt oder noch viel besser, der oder die das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke.